Der heilige Bodhisattva in tiefste Weisheit versenkt erkennt, dass die fünf Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens, nämlich Körper, Gefühl, Wahrnehmung und Willensregungen an sich leer sind. Alle Bitterkeit und alles Leiden tilgt er, wenn er zum ehrwürdigen Shariputra spricht. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Alle Dinge in der Welt sind leer, so auch Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein und so weiter. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wieso klappt das bei euch nicht und bei uns nicht und bei mir nicht? Alle Bitterkeit, alles Leiden tilgt er, wenn er spricht, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Da tilgt er alle Bitterkeit, alles Leiden. Irgendwie muss der Shariputra etwas mehr begriffen haben als wir, glaube ich. Und mit diesem Begriff der Leerheit haben wir, glaube ich, alle irgendwie Schwierigkeiten, vermute ich mal. Aber ich versuche mal, dass wir uns dem etwas nähern können. Wieder eben in Fortsetzung von gestern an den Streitigkeiten nach dem Tod des Buddha, aus dem so viele Schulen entstanden sind. Ich habe mich ja jetzt gestern und will das heute natürlich auch machen, beschränkt auf Dissense, unterschiedliche Auffassungen über die Wirklichkeit, auch über den Weg, über die Philosophie. Ganz nett ist, wenn man das woanders mal liest, die haben sich ja nicht nur über sowas gestritten, nicht? Die haben sich auch darüber gestritten, zum Beispiel die Trennung in die Mahasanghika und Savastivada hatte zum Beispiel auch zur Ursache, dass einer der Arhats beim dritten Konzil festgestellt hat oder die Behauptung aufgestellt hat, es gäbe Arhats, wo die einen doch ein bisschen weiterentwickelt wären als die anderen. Ne? So. Und dem hat dann eine Minderheit widersprochen, aus der dann die Mahasanghika entstanden sind. Oder es gab Streit über die Disziplinregeln natürlich. Darf man Geld anfassen oder nicht? Ja? Darf jemand, wenn ihm das angeboten wird, denn auch tatsächlich mal Fleisch essen oder nicht? Ja? Oder über so eine subtile Frage wie, kann ein Arhat nachts noch einen Samenerguss haben oder nicht? Das wurde ernsthaft diskutiert und führte dann wirklich auch zu Spaltungen. Das waren also schon auch Argumente und Fragen, die so hin und her gingen. Vor allem natürlich, das muss man sehen, aufgrund der Lebensumstände der Mönche, die ja aufs Betteln angewiesen waren, nicht, auf dem Bettelgang, und dann in verschiedenen Regionen natürlich auch lebten. Die verschiedenen Gruppen waren ja nicht alle zusammen, nicht, waren ganz verstreut über Nordindien. Unterschiedlichen Bedingungen begegnet sind, unterschiedlichen Lebensbedingungen. Nicht? Da war beide in, weiß ich was, in der einen Stadt war die Gebefreudigkeit größer, die hatten dann vielleicht keine Probleme, auch Lager fürs Überwintern zu kriegen. Und man muss sich mal vorstellen, wenn die Zahlen stimmen, die so überliefert sind, wo es dann heißt, also 500 Mönche, die dann irgendwo zusammen durch die Gegend zogen, ne? Und sich dann irgendwo ein Winterlager nahmen. Und dann stelle ich mir mal vor, dann war nach unserem Sinn, also eine Kleinstadt, ja, wie Delmenhorst maximal vielleicht, war ja eine Großstadt damals in Indien, ne? Die dann 500 Mönche sich durchfressen wollten, ja. Also nach dem Motto, jeder Haushalt muss dann sozusagen über eine Winterperiode ein oder zwei Mönche voll durchernähren. Die haben zwar nicht so viel gegessen, ne? Aber so, und da gab es dann natürlich schon Probleme mit den Disziplinregeln, sie manchmal doch hier oder da etwas aufzuweichen, ja. Einfach um überleben zu können. Da gab es halt Streitigkeiten. Gut, das nur am Rande. Ich mache mal nochmal für mich selber auch, weil mir brummt der Kopf, wenn ich das jetzt mir alles nochmal versucht habe reinzuziehen, was so diese Unterschiede waren und welche Bedeutung sie eigentlich hatten. Ne? Versuche ich nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Theravada benutzt den Begriff Leerheit eigentlich gar nicht, sondern im Theravada, also im ursprünglichen Buddhismus, und dann könnte man vermuten, eben auch beim Buddha, hat der Begriff Leer nur die Bedeutung, dass alle Dinge und alle Wesen leer von einer Eigennatur sind, leer vom Selbst, weil ja alles immer nur entstehen und vergehen sind. Es sind alles nur Ereignisse, ja? Nicht? Die Dharmas entstehen, bilden ein Moleküle und dann einen Baum, ja? Und dann gehen sie wieder auseinander. Nicht? Also leer von einer Eigennatur. Das muss man sich auch, später kommt, da wird das ja noch wichtig, aber ich denke, die Vorstellung war sicherlich auch damals da, nicht? Wenn wir da einen Kesaku sehen, einen Stock, ja, ist es ja nicht möglich, an irgendeine Stelle zu sagen und sagen, da ist die Entität, das ist der Stock, ja? Sondern das war denen ja damals auch irgendwie klar. Den Stock machen wir aus diesem Holz, was da ist. Und was er wirklich ist, wissen wir nicht. Also der Stock ist wirklich leer von einem selbst. Und leer wurde bei den Theravadin eben auch eigentlich benutzt, einmal in dieser Beziehung, leer von einem selbst, leer von einer Entität und leer von allem, bezogen auf Menschen jetzt, leer von allem, was der Arhatschaft entgegensteht. Also wenn jemand als leer bezeichnet wird, so wie ein Buddha oder ein Arhat, ja, dann heißt das, er haftet nicht mehr an, er hat keine Gier mehr, hat keine Verblendung mehr, er hängt nicht an Riten und Regeln, ja, hat keinen Hass mehr. In dem Sinne wurde nur leer als Adjektiv eigentlich benutzt. In der Vorstellung, in der Weltvorstellung existierte die Welt. Und sowas wie Jenseits oder sowas wie Transzendenz, sowas gab es nicht. Das heißt, das finde ich schon irgendwie etwas, hat mich selber jetzt nochmal, dachte ich, ah ja, na klar, wenn ich mir das mal klar mache, weil eigentlich in allen Sachen, die wir so über Buddhismus lesen, ja, da kommen ja die Bodhisattvas vor und da kommen die Devas vor und dann wird erzählt, wie der Buddha in denjenigen, den Himmel und jenen Himmel da irgendwie reingewandert ist und die Götter und belehrt hat und die Bodhisattvas haben ihn dann besucht, wenn er auf dem Gaya-Berg saß, nicht? Dass dann also, was ich was, 5000 Bodhisattvas aus allen Weltenteilen zusammenkamen, um ihn zu hören und so. Das heißt, so die überwiegende Literatur, zumindest so wie ich sie mir reingezogen habe, hatte, da war immer irgendwo die Existenz transzendenter Wesen oder sowas, war da für mich erstmal immer selbstverständlich als zum Buddhismus gehören. Im Theravada gab es das alles nicht, im Urbuddhismus. Ja. Und es existierte nur Gegenwart. Also wirklich existent, real war nur Gegenwart. Das heißt, der Augenblick der Gegenwart, in dem sich gerade diese und jene damals zusammengeschlossen haben, damit wir mit unserem Bewusstsein diese Gegenwart wahrnehmen können, dass sie sozusagen in unser Bewusstsein tritt. Und sowas wie plötzliche Befreiung oder sowas gab es nicht. Ja. Wirkliche vollständige Befreiung, das heißt vollständige Auflösung aller Anhaftungen, war im Grunde nur im Tod möglich. Also selbst ein Arhat, und selbst vom Buddha wird das behauptet, wird das gesagt, in der Vorstellung, wie Karma funktioniert, dass immer noch ein Rest Karma da ist, solange man einen Körper hat. Solange man einen Körper hat, kann man sich nicht hundertprozentig von allen Anhaftungen befreien, sondern erst im Tod. Und Tod heißt verlöschen. Weg, futsch, Ende. Ja? Aus der Traum. Nee. Dann überspringe ich oder nur ganz kurz mal, nicht? Dann Savasti war da die nächste Schule sozusagen, die sich davon etwas abgelöst hat. Die hatten dann dieses Problem mit den dauerhaften Dharmas, dass die Dharmas nicht mehr immer neu entstanden sind, so in einer Ursache-Wirkungskette. Nicht? Jedes Dharma verschwindet, hat aber ein nächstes erzeugt, ein neues. Dass die also dann irgendwas in der Größe von 100, 140 oder was ich irgendwas, Grundeigenschaften, Atome könnte man sagen, oder irgendwie sowas erfunden haben, aus deren Kombinationen dann die reale Welt entsteht. Und diese damals dauerhaft sind, das heißt in der Latenz, ihr erinnert euch an das Glas mit dem Glycerin, in der Latenz gibt es Vergangenheit, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Immer da. In der Latenz ist Zukunft da und Vergangenheit ist eigentlich auch immer da, immer existent. Ja. So. Man braucht nur den Stab rückwärts zu drehen, ne? Dann können wir in die Römerzeit, wenn wir wollen. Wir wissen nur nicht, wo der Stab ist und wie es funktioniert. Und die haben aber auf diese Weise, und das wurde später dann von den Folgeschulen, vom Mahasanghika oder so, wurde das dann als Wesentliches kritisiert, durch diese dauerhaften Dharmas haben sie doch so etwas wie ein Selbst, wie eine Entität, wie die Idee einer Identität in die Welt gesetzt. Nicht? Wenn es dauerhafte Dharmas gibt. Ja. So, dann wird wieder die nächste Schule Sautantrika, ungefähr 350 Jahre nach Buddha, drehen das Rad sozusagen wieder zurück, wehren sich gegen diese Vorstellung von dauerhaften Dharmas, gehen sozusagen wieder zurück auf die Ursprungsidee bei den Theravadin und sagen eben auch, es gibt real nur die Augenblicklichkeit, nur diesen Augenblick, diesen Moment. Und sie erfinden so etwas wie ein Verbindungsbewusstsein. Es geht ja nicht nur eben um reine Philosophie, sondern es geht darum, was passiert eigentlich zwischen Tod oder Vorgeburt, Geburt, Tod, Wiedergeburt? Was passiert da eigentlich? Ja? Wie kann diese Ursachenkette, wie ich sie gestern schon beschrieben, angedeutet hatte mit diesem Mikado-Stäbchen, nicht? Was ich am Schluss übrig lasse an Anhaftungen, erzeugt ein neues Wesen. Und dieses neue Wesen hat sozusagen als Potenzial in sich das, was ich übrig gelassen habe. Ja, wenn ich damit viel Hass gestorben bin, noch auf irgendjemanden, dann hat dieses neue Wesen eben das Potenzial zum Hass haben, Hass leben. Ja. oder Liebe leben, je nachdem. Ja? Also alle meine Anhaftungen sind dann nicht unmittelbar, gehen nicht unmittelbar über in das neue Wesen, sondern nur als Potenzial, als Möglichkeit oder Neigung, könnte man sagen, Tendenzen, sagt Davis immer dazu. Nicht? Und dahinter steckt die Idee, dass es so etwas geben müsste wie ein universelles Bewusstsein. Also sowas wie ein Speicherbewusstsein, ein universelles Speicherbewusstsein, in dem eigentlich alles, was wir an Karma, an Keimen erzeugen, die dann irgendwann reifen und zur Frucht kommen, indem das irgendwie, man könnte fast sagen, gespeichert ist. Speicherbewusstsein, sagt man ja auch. Ja. Und in diesem Bild des Meeres mit der Welle, was ich da gesehen hatte, nicht, ist sozusagen im Grunde dieses Meer ein riesenhafter Speicher, und zwar universelles Bewusstsein. Ja. Und dann, wenn die Welle hochgeht, ja, so, das Bild habt, haben ja viele von euch schon gesehen oder haben es im Kopf, nicht? Wenn die Welle hochgeht, da, wo sie sich im Grunde sozusagen von dieser allgemeinen Ebene trennt, ist so eine durchlässige Ebene, da ist auch erstmal dann noch ein Teil in dieser Welle, Speicherbewusstsein, aber das Individuelle. Also meins und deins, ja. Also das, was ich sozusagen selber an Erinnerungen habe, ja, an Anhaftungen, an Vorstellungen, an Ideen, an Weltmodellen, das ist alles in diesem Speicherbewusstsein mit drin. Nicht unabhängig von dem unten drunter, dem Universellen, aber erst einmal, das ist nur mein individueller Zugriff sozusagen. Dass es also so etwas gäbe und dass von diesem Bewusstsein sozusagen, das kann man sich jetzt wieder so vorstellen, nicht die eine Welle sackt zusammen, nee, stirbt, könnte man sich so vorstellen. Dieses Speicherbewusstsein, was da ist, ist ja nicht leer, sondern geht sozusagen ein in das Große und erzeugt gleich nebendran ein Neues. Nimmt also sozusagen ein Teil eben davon mit rüber. So ein Bild irgendwie haben die sich entworfen. Ob jetzt als in der Form dieses Meeres oder anders, ist egal. Ja. Dass also doch tatsächlich es nicht nur eine reine Ursache-Wirkungskette ist, wie der Buddha sie wohl beschrieben haben soll. Ihr kennt ja dieses, vielleicht schon mal gesehen, wenn man eines dieser kleinen Modelle, die man in der Physik so hat, nicht? Du hast eine Rinne, eine kleine Rinne aus Blech, Glas, ist völlig egal, und da liegen Stahlkugeln drin. Und die liegen ganz dicht nebeneinander. Ja. Und wenn du von hinten auf der einen Seite eine Stahlkugel dahin rollst, ja, stößt die ja gegen die erste. Der Impuls geht über in jede nächste und vorne löst sich die vorderste Kugel und fliegt mit der gleichen Geschwindigkeit, rollt sie wieder weg wie die hinten. Das ist sozusagen die Ursache-Wirkungskette, wie der Buddha sie eigentlich beschrieben hat. Hinten wird was angestoßen, wird durch verschiedene Kugeln einfach der Impuls weitergegeben und was vorne wegrollt, ist ja eine ganz andere, eine ganz neue, hat aber den Impuls von der da erhalten. Das heißt, da geht nichts Reales von der ersten Kugel auf die, die dann hinten wegfliegt, über. Kein Bewusstsein, keine Erinnerung, gar nichts, kein Ich, kein gar nichts. Nee? So. Das war unbefriedigend. Das war irgendwie für die Sautantrika war das unbefriedigend. Und haben sowas sich wie ein universelles Bewusstsein, was dann in Großbuchstaben heißt das immer, wenn davon beschrieben wird, irgendwo wird das dann Geist genannt und Geist wird in Großbuchstaben geschrieben, G-I-E-S-T, Geist, ja, so. Und eben doch, dass so etwas wie ein Teil, ganz subtiler Teil des Bewusstseins Und das ist dann so die Schwierigkeit, wie geht man damit um, der Identität des einen nach dem Tod in die Wiedergeburt mit übergeht. Doch so eine gewisse Identität. Ja? Sodass also der Dalai Lama nicht wirklich ein ganz neues Wesen ist, was nur irgendwelche Potenziale davon vom 13. mitgekriegt hat, nicht der jetzige 14., sondern auch doch ganz subtilen Faden von Identität mitgekriegt hat. Das haben die Tibeter ja so aufgegriffen. Ne? Warte mal, wo ist mein Zettel? Der nicht. Den umdrehen auch nicht. Eine Sekunde. Nee. Da ist er. Das ist das. So. Und diejenigen, die sich dann aus diesen Gruppen abgespalten haben, als die Minderheit, die nicht akzeptiert hatte, dass Arhats unterschiedliche Entwicklungsstufen haben könnten, das sind die Mahasanghika, aus denen dann letztlich das Mahayana entstanden ist, aus dieser Linie. Und die haben dann das Arhat-Ideal ersetzt durch das Bodhisattva-Ideal. Also derjenige, hatten wir gestern, der alle Lebewesen retten will, der auf sein Eingehen in das Verlöschen verzichtet, ja, um weiterhin alle Wesen zu erretten. Und der eben transzendent existieren kann. So wie der Buddha im Grunde nicht gestorben ist, sondern aus eine Transzendentheit, die ewig ist, sich sozusagen realisiert hat, nur in einen menschlichen Körper für eine gewisse Zeit, um die Lehre wieder mal, das Rad der Lehre wieder anzutreiben, ne? Wie so ein alter Dieselmotor, und wieder in die Transzendent gegangen ist. Und ebenso Bodhisattvas. Bodhisattvas, die aus dem Mensch, als Menschen, die Entwicklung in vielen Wiedergeburten, die Entwicklung zu Bodhisattvas also immer weiter gemacht haben, eigentlich Buddhas werden könnten und dann verlöschen, aber sich dann entschließen, das nicht zu tun. Aus Mitgefühl und Mitleid mit dir und mit mir. Und dadurch ist ein ganz, ganz seltsames, finde ich, und dem ursprünglichen Buddha, so wie ich es verstehe, wirklich vollkommen widersprechendes Bild, eine vollkommen fremde Idee hineingekommen, nämlich Fremderlösung. Nicht? Wir gehen ja alle davon aus, als Zen-Buddhisten, nicht? Wir sind ja am nächsten eigentlich am Ursprung und die eigentlich wissen, was richtig ist. Nicht? Wir gehen ja davon aus, du musst wirklich alles selber machen. Da kannst du Amida Buddha oder weiß ich irgendwas anbeten oder darauf hoffen, dass du im reinen Land wiedergeboren wirst, vom Amida Buddha, der dir dann hilft, dass du nur nach einem Leben dann tatsächlich aus dem Daseinskreislauf aussteigen kannst. Alles Quatsch. Aber ich schätze mal, 70% aller Buddhisten, das ist jetzt über den Daumen, weil ich kenne keine Zahl, aber die große Mehrheit der Buddhisten, das ist ja bekannt, gehört zum Mahayana-Buddhismus und hängt dieser Idee an, glaubt an diese Idee, dass es tatsächlich, dass ein Bodhisattva, dass mir ein Bodhisattva scheiß Karma, was ich mir angehäuft habe, abnehmen kann. Ich muss selber damit arbeiten, ja, aber er kann es mindern. Kann mir dabei helfen. Und schon gar, wenn ich in eine Wiedergeburt hineingehe, in ein Buddha-Land, und der beliebteste Buddha ist ja Amida Buddha oder Amitabha Buddha, ne? Dann, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit, sogar mit seiner Hilfe auszusteigen aus im Daseinskreislauf, also innerhalb eines Lebens, das Ende zu erreichen. Und daher kommen, aus dieser Vorstellung kommen diese ganzen Riten, die wir von Buddhisten im Fernsehen oder sonst wo erleben oder was wir im Kloster erlebt haben, was auch im Zen-Kloster gemacht wird. Ja? Die Priester verkaufen ja die Rituale. Davon leben sie ja. Nicht? Jeder Tempel lebt von Spenden und von verkauften Ritualen. Und die Rituale dienen, das sind alles Rituale, ähnlich wie Mutter Maria, bitte hilf, dass meine Tochter wieder gesund wird. Ja? Oder dass mein Sohn die Aufnahmeprüfung in die nächste Klasse besteht oder die nächste Schule besteht. Nicht? Und das haben wir, oder wie ich ja schon mal gesagt habe, gestern nicht oder so, aber ein paar Mal, wie wir erlebt haben, wie im Hokuji, ein Tempel da ist, wo ein Auto reinpasst. Und wir dann, als wir da hingekommen sind, dann war da Gebimmel und Gerezitieren und so weiter. Und da wurde uns erklärt, ja, da wird gerade ein Ritual gemacht, eben auch alles gegen Kohle, damit das Auto keinen Unfall macht. Ne? So. Also im Zen, überlegen, in unserem Rinzai-Zen. Ne? So. Also die Japaner zumindest gehen damit irgendwie viel freier um als wir. Und einen kleinen Schlenker, nicht? Also ich hatte dann, als ich das so richtig mitgekriegt habe, wie das da in Japan zugeht, und dann, ich war ja auch in Nepal und gesehen habe, wie da die Tibeter so damit umgehen. Nicht? Wir waren da ja auf so einer Himalaya-Tour, wo dann aus der letzten Etappe, die wir eigentlich machen wollten, zu dem Basislager vom Makalu nichts geworden ist, weil da zu viel Schnee lag und die Träger, die wir hatten, hatten alle nur diese Flipflops-Schuhe an. Ne? Da kam man natürlich über keinen Pass rüber, ne? Wo der so ein bisschen verschneit war mit dem Gepäck auf dem Rücken. Mein Ding, mein großen Seesack und der von Bernd Joschke, einer Sherpa hat den getragen, beide. Die tragen ja bis zu 70 Kilo, ne? Das muss man sich mal überlegen. Die sind abgegangen. Der ist ausgerutscht und die sind den Berg runter. Und haben wir Glück gehabt, sind über einem Fluss, der da so halb zugefroren war, noch in einem Baumgestrüpp hängen geblieben, beide. Sonst hätten wir ziemlich doof ausgesehen. Naja, der ist auch runtergerutscht, aber der hat sich dann unterwegs schon irgendwo gehalten, ja. Da gehen die mit Flipflops und wollen mit uns zum Basislager bei das Makalu. Ich habe das irgendwie dann auch als Beschiss, habe ich das dann registriert. Weil das weiß man vorher, dass das nicht geht, ja, eigentlich, wenn man da Bergführer ist. Und aus dem Mahasanghika, und dann, ich überspringe das ein bisschen, ist dann ungefähr um die Jahrtausendwende und danach, zweites, drittes, viertes Jahrhundert, vollständig die Lehre des Yogacara oder Vijnanavada entstanden, des Bewusstseins, also sozusagen ein Weltbild oder eine Sichtweise, die wir auch hier schon so angedeutet haben, die verständlich machen kann, warum letztlich sowohl im Zen, wenn ihr mal die Koans, euch an die Koans erinnert, sowohl im Zen als auch eben in einigen Richtungen des Mahayana-Buddhismus gesagt wird, die Welt ist Geist. Ja. Es gibt also ein ganz schönes Bild. Wenn ich euch das hinhalte, seht ihr das ja nicht, aber daher habe ich das überhaupt. Das ist ein klasse Buch von Hans-Wolfgang Schumann, Mahayana Buddhismus, die zweite Drehung des Rades. Wer sich also wirklich dafür interessiert, der sollte das studieren. Ist einigermaßen verständlich. Nicht, wenn man sich vorstellt, du hast in dir, jeder von uns hat ein Speicherbewusstsein, jeder von uns hat eine Erinnerung oder wir würden sagen ein Unterbewusstsein, nicht? In dem alle Daten, alle, wie sagt man da, dokumentarischen Erinnerungen drin sind, in dem auch alle Konzepte drin sind, die wir haben, unsere Weltbilder, die wir haben, unsere Ängste, unsere Wünsche und Befürchtungen und Vorlieben und alles Mögliche. In unserem Speicherbewusstsein, das nennt man das Grundbewusstsein, der individuelle Teil unseres Grundbewusstseins, der natürlich viele Teile von dem enthält, wo man sagen würde, das ist das universelle Bewusstsein. Also alles, was unsere Bindung an unsere Konventionen zum Beispiel, die gehören hier in unser gemeinsames Bewusstsein. So. Alle Konsense, die wir hier haben über unsere Weltbilder und was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was schön ist, was nicht schön ist, das ist ja universelles, also unser gemeinsames Bewusstsein hier, getrennt von dem der Afrikaner vielleicht oder ich weiß nicht wem, aber hier bei uns. Ein großer Teil dieses Bewusstseins und was da an Keimen und Vorstellungen und Konzepten drin ist, die uns alle irgendwie einengen oder binden oder unfrei machen. Ich habe es bei zwei, drei Gelegenheiten gab es das in Doksan, nicht sozusagen. Nicht? Im Grunde sitzen wir hier, jeder sitzt von uns in einem Gefängnis. Ja, so. Ich sag mal ungefähr so groß. Ja. Und das ist unser Verhaftetsein an Logik, an Stimmigkeit, an Sinn, dass alles irgendwie einen Sinn haben muss. Ja? An Gut und Böse und ich weiß nicht, was alles darf sein, das darf nicht sein. Ja? So ein Koan wie Nansen tötet die Katze. Nicht? Ein Meister tötet eine Katze, weil er meint, mit diesem Akt Katze töten, könnte er zwei Mönchen irgendwas verklickern, dass sie zu einer Einsicht kommen. Dafür tötet er eine Katze. Darf das sein, darf das nicht sein? Das ist eine Frage, die spielt sich in diesem Gefängnis ab, weil wir da gebunden sind an die Vorstellung von Moral und Ethik und weiß ich was. Und der achtfache Pfad gehört da auch genauso rein. Die Sila gehören da auch alle rein. Ja? So. Nee. Machen uns im Grunde einerseits befähigt uns dieses Gefängnis mit der konventionellen Welt umzugehen. Ja, einerseits brauchen wir das, aber wenn wir daran haften, macht es unfrei. Und die meisten Koan-Lösungen liegen außerhalb dieser Mauern, dieses Gefängnisses. Und dieses Gefängnis ist unser Alaya-Bewusstsein, unser Speicherbewusstsein, so wird das hier genannt, kann man das nennen. Ne? So. Und der Prozess läuft jetzt ja so ab, dass man sagen kann, okay, von irgendetwas von außen, ja, kommt ein Signal, ein Impuls oder sowas in unsere fünf Sinne rein. Ne? So. Dieses Signal wandert in das Speicherbewusstsein runter. Und wird dort verarbeitet. Es wird nach Ähnlichkeiten gesucht. Ja? Es wird nach Ursache-Wirkungszusammenhängen irgendwo gesucht. Woher kenne ich das schon? Ja? Was gibt es, was dem ähnlich ist? Ja? Manche Ähnlichkeiten werden akzeptiert, andere Ähnlichkeiten werden verworfen. Ja? Und das, was dann durch dieses Speicherbewusstsein da unten durchgegangen ist, also eine völlig neue Gestalt, Form irgendwo gekriegt hat. Ja? Das geht in mein, nee, bleiben wir mal beim Sehen, in mein Sehbewusstsein. Also aus dem Sinn, dem Auge sozusagen, als dem Organ, in Speicherbewusstsein, dann verarbeitet in mein Sehbewusstsein und das erzeugt den Kesaku. Ja? Das macht, dass ich dieses Ding, was da irgendwo ist, irgendwas ist, als Kesaku, und zwar nur als Kesaku in diesem Fall erkenne. Würde es draußen hängen irgendwo, ja, an der Scheunenwand, würde ich nie Kesaku dazu sagen, das gleiche Ding. Ne? Dann wäre es irgendein Prügel. Hier ist es ein Kesaku. Das macht mein Speicherbewusstsein. Ne? So. Und daher kommt die Sichtweise oder Sprichweise zu sagen, wir können gar nicht anders, als die Welt nur so zu sehen, wie unser Speicherbewusstsein uns das vorgibt. Mit anderen Worten, wir machen die Welt. Ich erzeuge die Wirklichkeit. Ja. Eigentlich ganz einfach, also eigentlich trivial, nicht? Ich erzeuge die Wirklichkeit. Und was mir nicht klar ist dabei, oder was wir eben verdrängen oder vergessen, selbst wenn wir das rational begriffen haben, ja, dass wir über die Wirklichkeit definitiv nichts wissen. Keine Ahnung haben. Ja? Dass wir wirklich nichts wissen. Über alles, was wir sozusagen als außerhalb und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn sozusagen die Wirklichkeit erträumt ist, ja, nicht? Ist ja wie erträumt. Ich habe sie ja selber wie ein Traum geschaffen. Wenn sogar die Wirklichkeit erträumt ist, dann bin ich selber auch Traum. Nicht? Ich bin auch Traum. Ist auch nur eine, ist ja, dass ich das Hand nenne, nicht? Und darin eine Hand erkenne, das ist nur aus der Information meines eigenen Speicherbewusstseins. Wobei das wahrscheinlich eher zum Universellen gehört, nicht? Dass das Hand ist. Ja? Aber es ist keine Eigenschaft der Wirklichkeit außerhalb von mir, sondern es ist gemacht, es ist vorgestellt. Ja? So. Und daher kommt die Aussage, die Welt ist Geist. Ja? Und das ist insofern ja ganz nett, wenn man das als philosophische Betrachtungsweise sich mal so reinzieht. Nicht? Der Konstruktivismus, der radikale Konstruktivismus, also eine Geistesströmung, die hier jetzt im Mitte, vor der Mitte des letzten Jahrhunderts so formuliert wurde, von Varela und Piaget und solchen Leuten, sagt im Grunde einfach genau das Gleiche. Nichts anderes. Ja? So. Damit, warte mal, wo habe ich das? Zettel, suche ich wieder die 1. Da. Nee, die 3 auch nicht. Hatte ich doch gestern. Ach, hier. Damit der Mensch aufgrund dieses Prozesses, wir können ja wirklich nur durch unsere Sinne was wahrnehmen und erzeugen daraus Begriffe und Vorstellungen und die Dinge so, wie wir sie eben meinen, das ist die Welt. Damit das funktioniert, muss, sagt der radikale Konstruktivismus, die Fähigkeit und Neigung bestehen, im Strom der Erfahrungen Wiederholungen festzustellen. Ich muss ja also in der Lage sein, oder ich kann ja nur das erkennen, was ich eigentlich schon mal erkannt habe. Ja? Ihr kennt das Problem, wenn ihr in eine Kunstausstellung geht, wo irgendein abstraktes Gemälde ist. Ne? Da stehen wir alle davor, was denn das? Ja? Deswegen heißt es abstrakt, was denn das? Ja, weil wir können es nicht mit Bekannten in Beziehung setzen. Ja? Ne? Und sind irritiert. Ja? Bei einem Gemälde kann man immer noch sagen, das ist irgendwas an der Wand, das geht mir nichts an. Ja? Aber wenn dir sowas in der Wirklichkeit hier passiert, ja, da sind wir ganz schön doof. Wir müssen die Fähigkeit natürlich zur Erinnerung haben, das heißt frühere Erfahrungen aufrufen. Nicht? Nur aus früheren Erfahrungen sind wir in der Lage, Dinge für uns, sage ich mal, greifbar zu machen, im Sinne von, ist das gefährlich für mich, ist das nicht gefährlich für mich, ist das angenehm, will ich das haben, will ich das nicht haben, nur aufgrund früher Erfahrungen. Ja. Ich muss die Fähigkeit haben, Vergleiche und Urteile zu fällen über Ähnlichkeit und Verschiedenheit vorzunehmen. Ich muss es vergleichen und urteilen irgendwo. Was akzeptiere ich, was akzeptiere ich nicht? Und ich muss die Eigenschaft haben, gewisse Erfahrungen anderen vorzuziehen. Da muss ja eine Auswahl getroffen werden, nicht? Also mit welchen Erfahrungen, wenn mir da jemand zur Tür reinkommt, ja, der so ein bisschen komisch aussieht und wackelig geht und gleichzeitig irgendwo stinkt und ich weiß nicht was, nicht? Da muss ich ja, solche Erfahrungen habe ich mehrere schon oft gemacht, da muss ich eine Auswahl treffen, mit welcher Erfahrung verbinde ich das jetzt? So. Und dazu brauche ich Wertekriterien. Nicht? Oder jemand, der wunderschön, herrlich und charismatisch aussieht oder sowas, ja? Brauche ich also ein Wertesystem. Also alles das, was da so in diesem Keimspeicher irgendwo drin ist. Nee. Und die Relevanz dieses Ganzen, eben neben dem, dass es eine schöne philosophische Spekulation ist, die Relevanz liegt darin, dass wir genau uns dessen nicht bewusst sind im Umgang mit uns selber und im Umgang mit uns, mit der Welt. Das heißt, unser ganzes Denken, unser ganzes Fühlen, ja, unser ganzes Wollen ignoriert das, was hier unter der Überschrift mit Leerheit bezeichnet wird. Ignoriert das. Ja, sondern wir gehen mit uns selber so um, als wären wir, hätten wir eine Seele, als wir, hätten wir ein Ich, ja, als wäre da eine Identität. Wir gehen mit jedem anderen so um, als wäre er, den ich heute sehe, die ich euch heute Morgen alle gesehen habe, als wärt ihr die gleichen wie gestern Abend. Ja, so. Ja, dich kenne ich doch. Mach mir nichts vor. Hör mal, so schnell kannst du dich nicht verändern. Du nicht. Ja. Nicht? Oder mit allen Dingen, die wir anstreben, von denen wir meinen, dass sie uns zufrieden und glücklich machen. Ja? Sei es eine neue Jacke, sei es eine neue Frisur, sei es irgendeine Bekanntschaft oder so. Ja? Wir haben nicht im Kopf, dass das Glück, das Augenblicksglück des Bekommens, was wir haben wollen, eben vergänglich ist. Das alles eigentlich schwuppdiwupp, dauert nicht lang. Ist es egal, ist es uns egal. Dann hängt die neue Jacke im Schrank. Oder wir ziehen sie nur noch gewohnheitsmäßig an, aber gehen nicht mehr stunden durch die Straße wie ein V. So. Also wir vergessen im Grunde, und das ist das Problem mit der Vergänglichkeit, mit der Leerheit, mit dem Nicht-Ich, mit dem Nicht-Selbst, dass wir gelernt haben, auch notwendig, mit uns und mit der Welt anders umzugehen, und das erzeugt permanent Leiden. Daraus entsteht das Leiden. Ja. Also, und zwar durch das Anhaften daran. Nicht durch die Tatsache, dass wir mit der Welt so umgehen und auch umgehen müssen, sondern mit dem Verhaftetsein. Ja. Immer wieder was Neues machen, was Neues haben wollen. Ja. Das ist eigentlich die Relevanz. Und aus diesem, und das will, kann ich jetzt wegen, auch nur aus Zeitgründen, eigentlich könnte ich das aber nicht weiter ausführen, genau das hat, und das war eigentlich ja der Streitpunkt auch in den Urgemeinden, ja, es ging immer um die Frage, wie geht der Weg zur Befreiung, was sind die besten Wege zur Befreiung, und die hängen davon ab, welche Sichtweise habe ich zu dieser Welt, welche Sichtweise habe ich, wie funktioniert Mensch? Ja? Also buddhistische Psychologie könnte man sagen. Wie funktioniert Mensch? Und davon hängt es ab. Welche Wege gehen wir? Welche Wege gehen die Theravadin? Welche gehen die anderen Gruppen, die hier auch im Haus sind, ja, die Vipassana machen? Welche Wege gehen die Buddhisten? Welche Wege gehen die Soga Gakkai zum Beispiel, die immer dieses Namo Renge Kyo rezitieren als einzige, ich sag mal, in Anführungsstrichen, spirituelle Übung. Ja? Nichiren-Buddhisten oder reine Land-Buddhisten, alles unterschiedliche Wege. Oder die sich, ich weiß nicht, wer diesen Film kennt, der Marathon-Mönch. Ja? Ja. Ja? Irre. Nee? Einer, der 3 Jahre lang jeden Tag, jede Nacht 30, 40, 50 Kilometer zu Fuß läuft. Ja? So. Nee? Und sagt, das ist mein Weg zur Befreiung. Nur so geht's. Ja. Vielleicht sagt er nicht nur so, aber so geht's, sagt er. Ja. Deswegen finde ich das spannend. Für mich jedenfalls, weil ich muss euch ja immer wieder neu davon überzeugen, dass der Weg, den wir gehen, für euch der richtige ist.